Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die heute nicht nur um die Frage kreisen soll, wie weiter in der Ukraine, sondern auch um die Frage, wie der Krieg der Zukunft aussieht. War gerade auch im Vorprogramm zu sehen. Verena Jackson ist bei uns, KI-Expertin und Drohnenexpertin, was kein Zufall ist, sondern genau das, was bei der neuen Art der Kriegsführung fast zwangsläufig zusammenkommt, so verstehe ich das. Sie geht sogar so weit zu sagen, dass die Amerikaner, das ist interessant, den Iran-Krieg längst gewonnen haben, und zwar in einer Hinsicht. Die USA, sagt sie, haben in diesem Krieg unendlich viele wertvolle Daten gewonnen, mit denen sie ihre KI-Systeme trainieren können und sich dadurch militärisch wieder weit vor China geschoben. Was bedeutet, so erklärt sie das, die Entscheidung darüber, wo und wie angegriffen wird, eine Entscheidung, die vorher über 100 Schreibtische zum Teil ging, geht heute nur noch über 3 bis 5. Wie funktioniert das? Das wollen wir Sie fragen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und wir sind sehr gespannt zu hören, wie Erich Fahrt darauf schaut. Was bedeutet es, wenn Krieg, wenn Töten noch anonymer wird? Er ist Brigadegeneral AD, war der wichtigste militärische Berater von Angela Merkel und ist deshalb auch ein hochinteressanter Gesprächspartner, wenn es um die Frage geht, wie weiter in der Ukraine. Und es gibt da diesen einen Satz von ihm, den man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen muss. Und der lautet, Angela Merkel wäre längst in Moskau, um zu verhandeln. Sie hätte niemals einfach nur Waffen geliefert. Ich kenne sie. Darüber müssen wir reden. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und Roderich Kiesewetter ist bei uns Oberst AD, viel Bundeswehr heute hier, der keinen kalt lässt, wenn er im Fernsehen spricht. Die einen halten ihn für einen harten Realisten, der die Dinge beim Namen nennt. Manche werfen ihm regelmäßig Kriegstreiberei vor. Er selbst würde wahrscheinlich sagen, wenn wir nie wieder Krieg wollen, dann dürfen wir nie wieder wehrlos sein. Deshalb die vielen neuen Waffen, deshalb diese bedingungslose Unterstützung der Ukraine, deshalb die Forderung nach einer Wehrpflicht. Und trotzdem steht eine Frage gerade sehr drängend im Raum. Wenn Putin andeutet, dass er verhandeln will, warum, und das fragen sich viele, warum sagt dann die Spitze der europäischen Politik so entschieden und so hart nein? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Herr Kiesewetter, vielleicht die erste Frage an Sie. Würden Sie, Sie kommen, glaube ich, gerade aus Amerika, ne? Würden Sie Ihrem Sohn, Ihrer Tochter empfehlen, in die USA zu gehen, um dort zu arbeiten oder zu studieren?
Meine Kinder sind sehr oft in den USA und das müssen sie selbst entscheiden. Es sind erwachsene Menschen, die in ihren Berufen sind. Und ich war ja gerade in den USA und das war schon ein Thema, weil es große Erwartungen natürlich auch an unseren Bundeskanzler gibt.
Genau, Sie wissen, warum ich frage. Ne?
Natürlich, ja.
Es gab
keine Veranstaltung, wo ich nicht in den USA darauf angesprochen wurde.
Sie meinen aber den Satz aus dem Sauerland, ne? Ich meine, oder auch
das
den...
Sind beide Sätze.
Okay, dann schauen wir uns erst den Katholikentag an. März und Amerika, das ist neuerdings eine interessante Geschichte. Schauen Sie mal.
Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen. Dort ausgebildet zu werden und dort zu arbeiten. Einfach weil sich dort plötzlich ein gesellschaftliches Klima entwickelt hat. Und übrigens die Frage, was gut ausgebildete junge Menschen erreichen können, die ist bis vor Jahr und Tag in Amerika noch ganz anders beantwortet worden als heute. Heute haben die Bestausgebildeten in Amerika große Schwierigkeiten, einen Job zu finden.
So, wie fanden Sie diese Aussage? Wie finden die Amerikaner die?
Ich will mal auf die Amerikaner eingehen.
Ich würde gerne mal auf Sie eingehen. Die Amerikaner, deswegen will ich das deutlich sagen.
Die Amerikaner, mit denen ich gesprochen habe, Thinktanks, aber auch Verteidigungsministerium, Außenministerium, haben hohe Erwartungen an Merz. Merz hat dort ein hohes Ansehen und es gibt dort tatsächlich eine Hoffnung an unseren Bundeskanzler, dass er einen Zugang hat, auch übrigens für die Leute, die Trump nicht mögen, aber trotzdem loyal ihre Pflicht erfüllen. Und da war das nicht so ganz hilfreich.
Und das schöne sauerländische Städtchen Marsberg, kennen jetzt auch die Amerikaner?
Ja.
Ja?
Ja, es gab keine Veranstaltung, wo das nicht Thema war.
Ich habe aber
Merz verteidigt in dem Sinne, dass er vor einer Schulklasse sehr offen gesprochen hat. Und natürlich haben die Amerikaner Hoffnungen, dass wir in die Zukunft der USA vertrauen. Ja? Und zwar in die USA nach Trump. Und die erwarten was von Deutschland. Und wir haben auch deutlich mehr unsere Hausaufgaben zu machen, nämlich mehr Lasten zu übernehmen.
Okay, also das heißt, das wäre wichtig. Im Pentagon gibt es jetzt Leute, die Marsberg kennen.
Ja, absolut. Meine Gesprächspartner konnten das sogar richtig aussprechen. Ja.
Okay, wir hören mal kurz rein. Ich war selber auch gerade in den USA unterwegs. Ich weiß, dass viele Amerikaner den Satz richtig gut fanden. Trotzdem bleibt die Frage, sollte man das so sagen als deutscher Bundeskanzler?
Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Also diese Geschichte ist, wie gesagt, zumindest unüberlegt. Und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung.
Frau Jackson, Sie als Sicherheitsexpertin, Beraterin, ich meine, alles wahr, was er da sagt. Aber sollte man das so sagen?
Ich denke, das war die Überlegung, dass er dort offen sprechen wollte. Natürlich ist es unter der aktuellen Führung schwierig, offen zu sprechen, ja, und gewisse Dinge auch so zu sagen. Ich möchte mal sagen, es ist wahr. Was Sie eingangs gesagt haben, dass ich gesagt habe, die USA haben den Krieg längst gewonnen, auf die Technik bezogen,
genau,
ist das ein Punkt. Was der Exit anbelangt oder die Strategie, die ist in der Tat so, wie der Bundeskanzler es gesagt hat, schwierig oder im Moment eben zu erkennen.
Wie kommt man da
technologisch
wieder raus?
Ja. Gesehen ist es ein Erfolg für den KI-Lernfortschritt. Das kann man so sagen.
Okay, Sie erklären das gleich nochmal ein bisschen genauer, weil es wirklich hochinteressant ist zu sehen, was da passiert und worin der eigentliche Gewinn besteht. Herr Fahd, wie schauen Sie darauf als jemand, der jetzt auch relativ offen sprechen kann, der aber auch mitgekriegt hat, sozusagen als militärischer Mann hinter Angela Merkel, was sozusagen Politik ist vorne und was dann militärisches Gespräch im Hintergrund ist? Was hätten Sie Merz geraten, wie hätte er sprechen sollen?
Also ich hätte das nicht gesagt. Ich finde, also ich meine zum Beispiel Strategiedefizite haben wir enorm viel bezogen auf Russland und den Ukraine-Krieg. Wir haben kein Konzept, wie wir da rauskommen. Wir machen keine Gespräche und so weiter und so fort. Und der erste Teil, der ist mir einfach zu pauschal. Ich habe viele amerikanische Freunde. Ich bin in der amerikanischen Armee ausgebildet worden. Ich habe in meiner Zeit im Kanzleramt einen super Draht zu den amerikanischen Befehlshabern gehabt. Nicht? Mhm. Und das waren ordentliche Soldaten, tolle Generale. Nee, das ist mir zu einseitig einfach. Und er vertuscht auch so ein bisschen, dass wir diesen Kulturkampf ein Stück weit ja in Deutschland auch haben. Ich meine, der wird nicht so groß
transportiert. Finden Sie nicht, dass das auch fast schon Teil von Kulturkampf ist?
Ja, ich denke auch.
Also das ist das Gefühl, dass er würde es nie so nennen. Aber
richtig, aber er hat das Thema ja auch hier im eigenen Lande. Wir haben ja auch die Rechtspopulisten, die in den Umfang hochgehen, er geht runter. Wir haben ja auch dieses Thema, nicht? Auch wenn er seine Stadtbildäußerung und so weiter und so fort. Also so ein bisschen ist das nicht fair. Weil er reflektiert eigentlich die innenpolitische Situation ein Stück weit. Ich meine, Trump überzieht sehr stark die MAGA-Bewegung. Natürlich, da kann man kaum sagen, da zieht man mit als Europäer. Aber es kam auch immer, ich meine, das war in den 60er Jahren auch so, diese Bewegung kam immer aus den USA und kommt nach Europa. Und die ist ja in Europa präsent.
Ja, das ist wahr. Also diese Entwicklungen, die man dort sieht, auf ganz vielen Ebenen, die erreichen uns dann wenig später auch. Lass uns einmal reingehen in das Militärische. Die Reaktion, die dann danach kam, was ist das für Sie? Die Reaktion auf das, Stichwort Tomahawks, oder und Teilabzug, oder ist das etwas, was lange geplant war? Welcher Teil davon ist die unmittelbare Reaktion auf das schöne Sauerland?
Also mein Eindruck ist, dass die Tomahawks, also die Stationierung von Raketen, erst einmal so waren. Nur es gab schon Signale bei der Berliner Sicherheitskonferenz, als der US-NATO-Botschafter sagte, das wird erst mal nichts. Aber diese Ad-Hockerie, die kam da. Das andere ist weniger gravierend, weil das länger geplant war. Mhm. Nur wissen wir auch nicht, wie diese Polen also die Unterstützung der Polen, die jetzt nicht stattfinden soll, wie das damit zusammenhängt, da ist Trump sehr erratisch. Wir sollten uns darauf auch, wie soll ich sagen, wir sollten das nicht zum Anlass nehmen, Amerika zu kritisieren, sondern eher bei uns zu schauen, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen. Aber Trump geht ganz transaktional vor. Mhm. Und das sieht man eben auch, wie er auf solche Verhalten reagiert. Auf der anderen Seite hat Trump den Bundeskanzler informiert über seinen Besuch in China, Xi Jinping. Und da war das dann kein Thema, sondern der Kanzler ist aus erster Hand informiert worden. Also Trump, wir sollten nicht auf ihn warten, sondern selber handeln.
Können Sie mal erklären, weil das eine deutsche Öffentlichkeit so selten erklärt bekommt, Frau Jackson und dann auch Sie, Herr Fahrt, was bedeutet das, wenn wir diese Tomahawks nicht kriegen, wenn jetzt darüber nachgedacht wird, amerikanische Soldaten nicht in Polen zu stationieren und all diese Dinge? Was heißt das für die Sicherheit Europas konkret?
Da muss man unterscheiden, wie Herr Kiesewetter schon sagte, zwischen den Tomahawks und dem Truppenabzug, dem Teilabzug aus Filzek zum Beispiel, was angedacht ist, und auch, ob wir die Soldaten kriegen oder in Polen bekommen. Die Tomahawks sicherlich ist ein Zeichen, dass wir tätig werden müssen. Ein Zeichen mehr in einer langen Kette, die uns Trump in Trump 1 schon gezeigt hat.
Ja, aber warum? Warum sind die so wichtig für uns, für unsere Sicherheit? Was können die? Warum brauchen wir die?
Wir haben da einfach auch ein bisschen ein Defizit, eine Lücke in der Verteidigung. Ganz klar, die Bundeswehr, aber Europa insgesamt. Die Tomahawks könnten diese Lücke in gewisser Weise schließen. Aber auch da muss ich gleich hinterher schicken, nur weil die in Deutschland stehen, heißt das nicht, dass wir sie verwenden können oder dass wir drüber verfügen können. Es sind immer noch amerikanische Systeme sozusagen oder unter amerikanischer Herrschaft. Von daher ist es auch das kein Beinbruch. Das wird nicht so sein.
Das ist interessant. Sie sagen, selbst wenn die hier wären und selbst wenn Putin vielleicht sich überlegen würde, ich greife jetzt an, Sie sagen, das könnte schon vor 2029 der Fall sein. Herr Fahrt sieht das, glaube ich, völlig anders, ohne das groß was vorwegzunehmen. Ja. Das ist ein spannender Punkt. Heißt das nicht, dass die uns schützen würden? Weil im Zweifel trifft der Mann im Weißen Haus die Entscheidung, sie einzusetzen oder auch nicht.
Korrekt, exakt.
Das ist keine deutsche Entscheidung.
Das ist keine deutsche Entscheidung.
Okay. Herr Fahrt, wie schauen Sie da drauf? Wie wichtig ist das strategisch für die Sicherheit Europas?
Es ist erstmal eine Fähigkeitslücke, die geschlossen werden muss gegenüber den russischen Systemen in Kaliningrad und auch in Belarus. Aber die Schwäche dieser vor 2 Jahren abgeschlossenen bilateralen Vereinbarung zwischen Deutschland und USA ist eben, dass sie nicht NATO-weit erfolgte. Und ein Stück weit im Grunde genommen die deutsche Sicherheitslage nicht gerade erhöht hat. Weil wir natürlich wenn die Amerikaner das einsetzen aus Deutschland heraus, die Reaktionen entsprechend ins eigene Land kriegen. Und dass man es nicht gekoppelt hat, wie man es beim NATO-Doppelbeschluss gemacht hat. Dass man sagt, okay, wir stellen auf. Wir sind aber bereit, über Abrüstung zu reden, wenn ihr eure Systeme abbrecht.
Interessant.
Und jetzt zum Beispiel diese neue Lage, wenn die Amerikaner sagen, tatsächlich, wir stellen nicht auf, dann wäre es eigentlich ideal aus europäischer und deutscher Sicht, wenn man sagt, wir stellen dann aber auf unter der Bedingung, dass ihr nicht abrüstet, nicht? Und kommt dann in eine Art von Verhandlung rein. Also ich finde das einfach zu kurz gefasst, nur zu sagen, wir stellen auf, Fähigkeitslücke muss so sein, ohne es zu koppeln an Abrüstungsvereinbarungen, wie wir es ja auch mal hatten.
Aber Entschuldigung, ich denke jetzt gerade an so meine Jugend, Ronald Reagan.
Ja.
Aufrüsten, ich sag's jetzt mal populärwissenschaftlich, bis zum Anschlag, bis der Arzt kommt. Aber gleichzeitig sagen, lass uns versuchen, auch abzurüsten.
Ja, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ronald Reagan war ein echter Hardliner, aber ein strammer Antikommunist. Hat die Sowjetunion als Reich des Bösen bezeichnet.
Richtig.
Hat USA aufgerüstet zum Anschlag. Und natürlich mit dem Effekt, dass die Russen kaum nachgaben. Und es war sicherlich auch diese militärische Stärke, hat dazu geführt, dass die Gorbatschow damals, dass diese Bewegung im Grunde genommen Zulauf bekam.
Dann Reykjavik, das Treffen.
Ja, aber er hat dann auch sich mit Gorbatschow in Genf getroffen, in Governors Island. Ja. Und die beiden Männer haben den Kalten Krieg beendet. Auf der Grundlage militärischer Stärke, ohne Zweifel, mit sehr starkem Druck, auch rüstungspolitisch. Aber sind da rausgekommen aus dieser Konfrontation.
Ja, exakt. Ja. Und das heißt, Sie sagen, wenn man aufrüstet, das ist jetzt der Gedanke in die Runde, wenn wir schon so aufrüsten, wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen, dann müssen wir auch gleichzeitig in Verhandlungen gehen. Wir können nicht einfach einseitig aufrüsten. Das ist ja das Unbehagen, das viele Leute gerade haben.
Aber da gehört zur Geschichte auch dazu, dass diese Tomahawk 9 Jahre zu spät gekommen wären, weil vor 9 Jahren Stoltenberg als Generalsekretär gesagt hat, Leute, in Kaliningrad wird etwas aufgerüstet von den Amerikanern und wir verzichten.
Von den Russen.
2017 von den Russen, Entschuldigung, natürlich. In Kaliningrad wird aufgerüstet Und der damalige NATO-Rat hat auf Vorschlag von Stoltenberg gesagt, wir verzichten auf eine konventionelle Antwort, sowieso auf eine nukleare Nachrüstung. Wir bieten Russland an, darüber zu verhandeln. Wir verzichten. Und dann hat das sieben Jahre gedauert.
Das war schon mal der Gedanke sozusagen.
Es hat sieben Jahre gedauert. Und dann hat der Bundeskanzler Scholz gesagt, so, die Russen haben nicht reagiert. Im Gegenteil, die haben die Ukraine angegriffen. Jetzt will ich Fakten schaffen und nicht mehr warten. Wir wollen jetzt nachrüsten. Also das war 17 bis 24, gab es diese Lücke schon. Und die NATO hat bewusst darauf verzichtet. Es war eine einstimmige Entscheidung des NATO-Rats, keine Nachrüstung zu machen. Und das war ein Angebot an Russland. Also das, was Herr Fahrt sagt, gab es damals. Und Russland hat nicht reagiert. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch unserer Bevölkerung immer wieder klar sagen müssen. Das gab es schon.
Herr Fahrt, eigentlich hat Moskau jetzt angerufen und hat gesagt, wir würden gerne Gerd Schröder in Hannover sprechen. Und wir sagen, nee, ist aber nicht. Dieser Satz, den ich vorhin von Ihnen zitiert habe, Merkel hätte auch Waffen geliefert an die Ukraine, aber die wäre längst nach Moskau gereist. Was hätte der Brigadegeneral, der Sie damals waren, ihr geraten, der Bundeskanzlerin? Was würden Sie jetzt dem Bundeskanzler raten?
Also ich würde ihm raten, das dringend, die Gesprächskanäle dringend wieder aufzunehmen. Ich meine, die Amerikaner verhandeln seit anderthalb Jahren mit den Russen auf allen Kanälen und wir sind stolz darauf, dass wir mit den Russen nicht reden, obwohl wir ja ein Land in der Mitte Europas sind, das auch massiv betroffen ist. Ich denke immer zurück an Konrad Adenauer. 1955, 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ist Deutschland im Frühjahr der NATO beigetreten. Und Adenauer hat der NATO 12 Divisionen versprochen. Das war für die Sowjets ein harter Schluck aus der Pulle. Und Adenauer war auch ein ganz klarer Antikommunist. Aber er ist im Herbst mit einer des gleichen Jahres mit einer 150 Mann starken Delegation nach Moskau geflogen und hat es ging nicht nur um die Kriegsgefangenen, das war ein Nebeneffekt, und hat den Grundstein gelegt für die deutsch-russischen Beziehungen, auf denen später auch spätere Regierungen aufgebaut haben. Ich will damit sagen, das schließt sich nicht aus, dass man Stärke zeigt und gleichzeitig dialogbereit ist. Und zwar, das war letztlich auch das Erfolgsrezept der NATO im Kalten Krieg. Wir hatten ja auch veritable Krisen. Überlegen Sie mal den Ungarnaufstand 56. Da war übrigens auch das Thema Waffenlieferungen für die Ungarn. Die Sympathie lag auf Seiten der Ungarn. Der damalige Präsident Eisenhower hat dann klar gesagt, ich liefere keine Waffen und fange wegen diesem berechtigten Anliegen einen dritten Weltkrieg an. Wir hatten die Kuba-Krise, wir hatten die Niederschlagung, diese brutale Niederschlagung des Prager Frühlings 68. Den Einmarsch in Afghanistan und so weiter und so fort. Wir hatten auch veritable Krisen. Die NATO hat immer auf Stärke gesetzt. Und Interessenausgleich, Dialog, Verständigung, vertrauensbildende Maßnahmen, vor allen Dingen Abrüstung, Rüstungskontrolle. Und ich halte das für heute auch sehr, sehr wichtig. Denn klar, man muss eine harte Gangart fahren, aber man muss auch schauen, wenn wir so weitermachen mit unserer harten Gangart, wo wir dann am Ende landen. Und wenn man
was ist denn Ihre Befürchtung?
Ja, meine Befürchtung ist, dass wir einfach dass wir Waffen liefern, dass wir Ukraine unterstützen, das ist schon in Ordnung. Das soll man auch machen. Aber meine Befürchtung ist eben, dass wir auf dieser Schiene irgendwo fast, ich muss sagen, als Militärexperte, das treibt mich um, wir werden, wenn wir so weitermachen, in einem Krieg mit Russland landen. Ich meine, wir haben jetzt die Briten, wir haben mit den Briten vor 2 Jahren ein Verteidigungsabkommen geschlossen. Da geht es auch um Drohnen, nicht? England hat gesagt, die Ukraine kriegen 120.000 Kampfdrohnen von uns, die tiefe Schläge durchführen können.
Also tief
in Russland rein, tief ins Hinterland rein. Die Russen haben reagiert und haben festgestellt, ja, an den Drohnen, da arbeiten auch europäische Firmen dran, deutsche Firmen, die haben schon Namen genannt. München zum Beispiel ist ja ein Hotspot der Rüstungsindustrie. Und haben gesagt, die kommen jetzt auch bei uns in die Zielplanung. Jetzt kann man sagen, wie Herr Kiesewetter, das ist egal, der blufft nur, wir machen weiter. Aber ich sehe das echt kritischer, dass wir am Ende, wie 1914 im Grunde, und wir wollen eigentlich keinen großen Krieg, dass wir am Ende da landen. Und wir haben jede Menge Hotspots in der Ostsee, nicht? Sulwaki Gelb, Moldawien, dann in der Ukraine selbst.
Kaliningrad.
Die jederzeit hochgehen. Deswegen diese Zahl 29, was der Generalinspekteur auch wieder gesagt hat, da kann es losgehen. Nee, das geht eher los, wenn wir so weitermachen. Und ich meine, die russische Reaktion auch auf Angriffe in der Tiefe Russlands, die Russen natürlich bei den Ukrainern auch machen, wird nicht nur die Ukraine betreffen. Es kommt der Tag, wo sie Vergeltungsschläge auf Europa, auf Deutschland durchführen. Erst konventionell und wenn es sein muss, gehen sie eine Etage höher. Russland ist die stärkste Nuklearmacht der Welt. Nicht? Sie hatten mal die Aussage gemacht, Herr Kiesewetter, dass man mit den Ukrainern das durchkämpfen muss bis zur bedingungslosen Kapitulation Russlands. Das hat mich erschrocken. Erklären Sie mal, wie Sie das machen wollen. Das würde mich echt interessieren. Wir sind doch, kommen doch beide aus dem Militär.
Nicht gelesen. Sie haben es einfach nicht gelesen. Sie bestellen einfach eine Behauptung auf. Ja. Ja.
Nein,
aber machen Sie erst mal zu Ende. Das macht Spaß, Ihnen zuzuhören.
Nein. Ich meine, das ist das Problem. Und da ist ein hohes Eskalationspotenzial. Und wir hatten unter allen Kanzlern, bei Merkel natürlich auch, hatten wir heiße Drähte in den Kreml. Und wir haben kommuniziert miteinander. Und die Begegnungen mit Putin und Merkel waren nicht immer von Freundschaft geprägt. Da wurde auch gestritten und gefetzt und so weiter. Und deswegen finde ich diesen Ansatz, und ich finde, die Angela Merkel hat das vor 2 Tagen auch noch mal gesagt, dass wir auch ein bisschen neben militärischer Stärke, sie hat das ein bisschen umschrieben, auch ein bisschen mehr um Diplomatie kümmern, gerade als Europäer.
Ja, das hat sie sehr deutlich gesagt. Ja.
Ich meine, wenn wir mal USA beim Namen nennen, hier, da ist ein ehemaliger Immobilienmakler, ja, mit dem Schwiegersohn des amerikanischen Präsidenten, die über unsere Köpfe hinweg verhandeln, über unser Schicksal. Ich finde sowas wirklich daneben. Und dass Europa da nicht mit drin ist, nicht? Also das ist fast unerträglich. Und das hat einen hohen eskalatorischen Charakter, wenn man so weitermacht.
Mhm. Mal ganz kurz, bevor Herr Kiesewetter antworten darf, und wir auch noch mal klären, was Sie genau gesagt haben. Der Satz hat damals sehr viele beschäftigt. Was wären die nächsten 3 Schritte für Sie, Herr Fahrt? Wie würden Sie es machen? Also März reist nach Moskau?
Nein, ich meine, das muss man gut vorbereiten. Wir haben im Auswärtigen Amt 3000 Diplomaten, die sich Gedanken
darüber
machen.
Ja, so viele wie noch nie, oder?
Das ist nicht so einfach. Ich meine, da ist ja auch viel Porzellan zerschlagen worden. Da kann er nicht einfach hinreisen. Ich will dir nicht so ein Bild haben, was Scholz damals passiert ist.
Der Tisch.
Der ist da, das bringt nichts. Wir müssen da irgendwo initiativ werden. Für mich wäre es gut. Ich meine, wir sind nicht glücklich mit der amerikanischen Regierung. Aber sie bietet die Chance, also es ist ein Window of Opportunity wenigstens, wo wir uns als Europäer einklinken könnten. Denn Trump will den Ausgleich mit Putin, aus welchem Grund auch immer. Entscheidender Grund ist für ihn, Russland aus diesem Bündnis mit China rauszuholen. Der macht das nicht, weil es für Europäer gut ist oder weil er da ein Friedensfürst ist. Überhaupt nicht. Ne? Und dass man einfach europäischerseits versucht, in dieses Format reinzukommen, dass dann Europäer mit am Tisch sitzt. Das ist ja im Moment nicht der Fall. Ich mache keine Personaldebatte hier auf. Man kann da immer drüber streiten, der hat die oder jene Quartier. Aber eigentlich muss es der deutsche Kanzler sein, weil Deutschland ist schon eine zentrale Macht in Europa. Wir sind eben noch stark und stärker als alle anderen. Und deswegen sollten wir da vorangehen. Also aus meiner Sicht.
So, jetzt Herr Kiesewetter.
Ja, also zunächst einmal ist...
Der Satz.
Ist Adenauer... Nee, ich möchte jetzt antworten.
Okay. Ja, dürfen Sie.
Zunächst einmal ist Adenauer nicht nach Russland gereist, sondern in die Sowjetunion. Und die Sowjetunion hatte damals die 3 baltischen Staaten besetzt, die Gründungsländer des Völkerbundes, und auch der Ukraine keinen Freiraum gegeben, die in den 20er Jahren den noch hatte. Zweitens hat Russland die Ukraine angegriffen. Es freut mich, Herr Fahrt, dass Sie wenigstens jetzt zugestehen, dass es richtig ist, die Ukraine auch mit Waffen zu unterstützen. Aber der Punkt ist ein anderer. Den Angriff, den Russland führt, den führt sie militärisch ziemlich erfolglos gegen die Ukraine, aber brutal erfolgreich gegen die Zerstörung des menschlichen Lebens in der Ukraine. Ich war erst vor 4 Wochen dort. Ich habe mit Menschen gesprochen, die Bombenangriffe ausgehalten haben, die den härtesten Winter ihres Lebens unter furchtbarsten Umständen ausgehalten haben und die nicht bereit sind, diese Opfer, die sie ertragen, Männer, die jahrelang ihre Kinder oder ihre Frauen nicht sehen. Mit einer Abgeordneten gesprochen, deren Mann als Chirurg im Militärhospital Verstümmelungen behandelt. Diese sagen, wir tragen diese Opfer nicht, um Menschen oder Gebiete abzutreten. Wir werden vom Westen nicht so unterstützt, dass wir Gebiete zurückgewinnen können. Aber warum werden immer Forderungen an uns Ukrainer gestellt, dass wir Gebiete abtreten, dass wir einlenken müssen, dass wir für einen Ausgleich sorgen müssen? Warum gibt es keine Forderungen, Nuklearwaffen aus Kaliningrad abzuziehen? Warum gibt es keine Forderungen, eine ganz simple, dass Russland das Existenzrecht all seiner Nachbarstaaten anerkennt. Und deswegen müssen wir Russland eine Stunde Null ermöglichen, auch der russischen Bevölkerung. Und diese Stunde Null heißt, dass, wie es auch die Präsidentin der Adenauer-Stiftung sagt, Frau Kramp-Karrenbauer, die frühere Verteidigungsministerin, die 21 schon vor dem Krieg gewarnt hat, dass wir der russischen Bevölkerung ermöglichen, in Würde, in Frieden und Freiheit zu leben. Und es sind viele Millionen Russen, die nicht einverstanden sind mit dem, was gerade passiert. Und gerade da, wo Putin jetzt unter Druck gerät, will er einen zweitägigen Waffenstillstand machen, um dann zwei Tage später hunderte Drohnen abzuschießen und 64 Menschen umzubringen. Und zwar keine Soldatinnen und Soldaten. Und das ist eben das, wo wir völlig auseinanderliegen, dass wir eben sagen müssen, das Leid der Menschen dort und das internationale Recht dürfen nicht ausgespielt werden gegen irgendwelche Ausgleichslösungen. Das ist nicht Deutschland. Deutschland unterstützt die Ukraine. Und ich will hier eine Lanze für die Bundesregierung sprechen, wohl überlegt. Die Bundesregierung steht an der Seite der Ukraine. Deswegen kann die Bundesregierung nicht Verhandler sein zwischen Russland und der Ukraine. Wir müssen umso mehr gewarnt sein, weil nämlich die USA im Oktober letzten Jahres gesagt haben, wir verhandeln zwischen NATO und Russland. Was wir sehr deutlich machen müssen ist, wir stehen an der Seite der Ukraine und müssen alles tun, dass dieses Land eine Chance hat auf Selbstbestimmung. Und nicht, dass die Ukraine uns abdriftet in ganz andere Regionen oder in ein modernes Nordkorea oder Teil dieses Russlands wird. Und deswegen muss unser Gedanke sein, und da bin ich bei Ihnen, dass wir einen europäischen Sitz in möglichen Verhandlungen haben. Und Witkow und Kushner, das gehört ja zur Ehrlichkeit dazu, die waren nicht einmal in Kiew, die waren ganz oft in Moskau. Die haben überhaupt kein Interesse, außer an den Bodenschätzen, an dem menschlichen Leben in der Ukraine.
Ja, aber das spricht doch noch viel mehr für das, was Herr Fahrt sagt.
Nein, das spricht nicht dafür, weil er sagt, der Kanzler soll als mächtigste Macht in Europa, darüber kann man streiten, aber wir sprechen auch über die Bundeswehr. Der Kanzler hat gesagt, er will die stärkste Streitkraft in Europa haben. Darüber müssen wir reden, was das eigentlich bedeutet. Aber der Kanzler muss alles dafür tun, dass die Europäische Union an der Seite der Ukraine sitzt. Dass eine Kaja Kallas oder eine Frau von der Leyen dabei sitzt, die Ukraine zu unterstützen, dass sie nicht unter die Räder von Witkow, von Trump und von Putin gerät. Das ist unsere Aufgabe, die deutsche Aufgabe.
Ja, ich habe jetzt trotzdem immer noch nicht verstanden, was wir dann machen sollen. Jetzt sollen wir jetzt einfach das so weiterlaufen lassen?
Natürlich.
Weil wir sind uns doch hier einig, dass
die Ukraine stärker
Sie haben doch gerade so eindrucksvoll geschildert, was in der Ukraine passiert. Ich war selber in diesem Krieg mehrfach dort. Genau. Und ich habe eine Idee davon, was dieser Krieg ist. Und ich bewundere die Ukrainer, wie resilient die sind.
Wir müssen weiter gucken.
So. Und denke trotzdem, dass die auch als Zivilgesellschaft an einem Punkt sind, an dem sie es schlicht und ergreifend verdient haben, dass man jetzt ernsthaft versucht,
so, unser Land startet
Verhandlungen
in diesem Monat eine Initiative, dass die Ukraine näher an die Europäische Union kommt. Dass es unverrückbar ist, dass die Europäische Union die Ukraine quasi, wie soll ich sagen, dass die Ukraine die Chance hat, rascher Mitglied der Europäischen Union zu werden.
Das wäre dann die Sicherheitsgarantie.
Und die Balkanstaaten auch. Und zu der Sicherheitsgarantie gehört auch das, was in der Europäischen Union möglich ist. Aber parallel müssen wir alles tun, dass diese Ukraine auch gewinnen kann. Wenn eine Demokratie angegriffen wird, wir müssen uns doch im Klaren sein, wenn Demokratien angegriffen werden, dann ist doch nicht die Frage, was geben wir ab, damit Ruhe ist, sondern was müssen wir tun, damit wir diesen Krieg gewinnen.
Ja,
den kognitiven Krieg und auch den Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Wollen wir als Deutschland weiter zulassen, dass immer weiter Drohnenüberflüge sind? Deswegen brauchen wir die Drohnenabwehr. Da haben Sie ein paar Punkte auch herausgearbeitet. Aber wir müssen auch wehrhaft sein. Und wir sprechen über 70 Jahre Bundeswehr und über die Herausforderungen der nächsten
Konkret,
Jahre.
Konkret, Herr Kiesewetter, wer soll da jetzt verhandeln?
Wir verhandeln nicht über die Ukraine. Die Ukraine muss gestärkt werden, dass Russland aus der Ukraine abzieht. Das Verhandlungsergebnis
Putin,
muss sein,
das heißt,
Abzug
Putin,
der Ukraine.
Was hat, Putin was, sagt, er will verhandeln und wir sagen
Putin
nein.
Putin will nicht verhandeln. Aber
woher,
man kann, aber wenn Putin kann doch ein Signal geben. Und das Signal wäre, weil wir mit Schröder reden. Aber er hat nicht die Kampfhandlungen eingestellt. Er hat die Kampfhandlungen verstärkt. Und wenn, dann können wir eine Forderung stellen. Da bin ich mit Ihnen.
Kiew hat die Kampfhandlungen auch verstärkt.
Ja, aber die wehren sich doch. Also das ist doch hier der Opferumkehr. Wir müssen noch sehr klar sagen, Putin, wenn du verhandeln willst, das ist das Thema, genau das. Putin, wenn du verhandeln willst, dann Waffenstillstand. Wir nehmen uns jetzt 4 Wochen Zeit. Und wir verhandeln, wie du aus der Ukraine abziehst und welche Zukunft wir der Ukraine bieten. Aber die Verhandlung ist doch nicht, dass der Krieg weitergeht, dass weiter Massenmord stattfindet und die Ukraine weiterhin, ausgesetzt ist, Forderungen, Gebiete abzutreten.
Frau Jackson, wie schauen Sie da drauf?
Ich würde mich fragen, gerade jetzt beim letzten Punkt, Putin zieht ab aus der Ukraine, wir haben einen Waffenstillstand. Es wäre, würde einem Eingeständnis eigentlich Putins gleichkommen, dass er den Krieg nicht gewonnen hat. Mhm. Da frage ich mich, ob wir überhaupt zu dem Punkt kommen können, genau, mit welcher Verhandlungsmasse wir da auch reingehen würden. Da würde ich einfach im Moment die Chancen relativ schlecht sehen, dass wir an den Punkt kommen.
Wir können Russland Perspektiven bieten, wenn sie dies tun. Wir haben sehr viele Möglichkeiten.
Welche?
Wir haben sehr viele Möglichkeiten mit Russland. Wenn Russland das Existenzrecht seiner Nachbarstaaten anerkennt, das muss die Voraussetzung sein.
Und muss auch die Voraussetzung sein, dass es, ganz kurz, dass es akzeptiert, dass die Ukraine Teil der EU wird.
Ja, sicher. Das ist doch Selbstbestimmung.
Sagen ja sicher, da sitzt jemand, der sagt, das ist die nächste Provokation.
Nein, es ist keine Provokation. Russland kann auch den Antrag stellen und die Bedingungen erfüllen. Da gehören aber Menschenrechte dazu.
In die EU zu gehen, meinen Sie?
Ja, sicher, kann den Antrag stellen.
Aber ich
meine das gar nicht ironisch, sondern es gab mal die Überlegung einer möglichen NATO-Mitgliedschaft vor Putin. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir eine Charta von Paris haben, hat auch Russland unterschrieben später. Das ist
richtig.
Und
Souveränität.
Und wir haben alle Schritte der EU-Mitgliedschaften und der NATO-Mitgliedschaften mit dem NATO-Russland-Rat, mit den G7 immer auf Russland zugewandt gemacht. Es war Putin, der dies alles abbrach.
Ja, aber Herr Kiesewetter, Sie verstehen schon meinen Punkt. Ne? Ich bin da nicht so tief drin wie Sie.
Aber ich teile ihn nicht.
Bitte?
Ich verstehe Ihren Punkt, aber ich teile ihn nicht.
Nein, aber wir machen das jetzt einfach nicht. Da kommt auch dann werden einfach weiter Menschen sterben. Jeden Tag.
Ja, das ist doch die Sache
auf der
Putin.
Einen Seite ungefähr 1000 und auf der anderen wahrscheinlich 500 bis 600, so genau weiß man das nicht, die so verletzt sind, dass sie ihres Lebens nicht mehr froh werden oder tot sind.
Aber das macht doch Russland.
Junge Männer.
Wenn Putin bereit ist zu sagen, ich will verhandeln, und höre damit auf, diese Angriffe zu fahren. Das sind doch die ganzen Angebote von Selenskyj. Selenskyj versucht seit 22 das zu machen. Selenskyj war, da haben wir schon oft drüber gesprochen, in der Anfangszeit angeboten, er verzichtet auf die Krim, internationale Verwaltung, er verzichtet auf die Gebiete von 14. Dann kam Butscha und Irpin. Er hat neue Versuche gestartet. Immer und immer wieder.
Nein, aber,
und Putin hat das vom Tisch gewischt. Und warum wollen wir jetzt Putin entgegenkommen?
Der Satz, das wird jetzt bald zu Ende gehen, ist doch ein Entgegenkommen der anderen Seite, oder lese ich das völlig falsch?
Warum bombt er dann weiter, wenn es bald zu Ende geht?
Herr Fahrt, wie schauen Sie da drauf? Und ich habe eben gerade so nebenbei Sie, glaube ich, zitiert, EU-Mitgliedschaft der Ukraine ist die nächste Provokation. Das ist sozusagen der nächste Schritt,
also die NATO-Mitgliedschaft,
den Sie so hochkritisch sehen, um den Satz
abzuschließen. Ja, die NATO-Mitgliedschaft ist eine wesentliche Kriegsursache aus meiner Sicht. Ich war mit der Kanzlerin ja 2008 auf dem NATO-Gipfel in Bukarest. Da stand das ja zur Debatte. Mhm. Und sie hat damals aus meiner Sicht richtig zusammen mit Frankreich gesagt, das geht nicht.
Sie und Sarkozy waren das damals,
Sarkozy.
Ne? George W. Bush,
genau.
Der das sehr groß in den Raum gestellt hat.
Ich möchte mal, 2008 war die Lage auch so, dass wir aus dem Kanzleramt, muss ich sagen, nach unseren Informationen auch, damals den Stand hatten, dass die Ukraine selber da in dieser Frage hochgespalten war, mit einer leichten Mehrheit gegen den NATO-Beitritt. Das will heute keiner mehr wissen, aber es ist so.
Ist so, ja.
Dann hatten wir von William Burns, dem damaligen amerikanischen Botschafter in Moskau, auch ein klares Lagebild. Er hat das ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht. Wenn ihr das macht in Bukarest, bedeutet das für Russland Krieg. Und das haben wir auch ernst genommen. Und deswegen hat gegen Widerstände, es war ein verrückter Gipfel. Ich saß abends noch mit dem Verteidigungsminister Jung in der Bar, als Sikorski reinkam und sagt, ihr Deutschen seid Verräter. Und so. Also es war hochemotional. Und diese NATO-Mitgliedschaft war schon aus der russischen Sicht unannehmbar. Und
so, das war ja ein Beitrittsplan, war keine Mitgliedschaft.
Ja, trotzdem, aber das war ja
der Weg dahin.
Und es haben ja ganz gescheite Leute wie Brzezinski in der New York Times 2014, nicht? Ischinger übrigens 2018 in seinem Buch Welt in Gefahr, hat ganz klar gesagt, keine NATO-Mitgliedschaft, auf keinen Fall. Dann wurde das 2019 in die Verfassung der Ukraine festgeschrieben, die NATO-Mitgliedschaft, bis zum heutigen Tage. Das ist aus russischer Sicht ein No-Go. Und ich sage Ihnen einfach, warum.
Wir sprechen aber über EU.
Ja, das kommt jetzt. Warum ist das ein No-Go, wenn Mexiko als Beispiel auf die Idee käme, Mitglied der Eurasischen Union von Putin zu werden und würde Manöver am Rio Grande veranstalten, Marinemanöver im Golf von Mexiko, jetzt Amerika. Was würde die Amerikaner wohl machen? Ich habe die Frage mal amerikanischen Freunden gestellt, die über Weihnachten bei uns waren. Die haben sofort geantwortet, würden wir sofort reinmarschieren.
Es geht um EU-Mitgliedschaft.
Ja, die kommt. Ich will das nur erklären, Herr Kiesewetter, erklären, was das Rational von Großmächten ist. Venezuela. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass es um das Drogenthema ging. Maduro war in engen Gesprächen mit Russland, mit China, mit dem Iran. Es ging um die Ausschöpfung der Erdölreserven dort. Und deswegen wurde er aus dem Verkehr gezogen. Monroe-Doktrin 1823 steht in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA. Ist ein No-Go aus amerikanischer Sicht. Und ich denke, das muss man den Russen
kurz erklären. Denken in Einflusssphären.
Sozusagen. In Einflusssphären, ja, genau. Amerika, den
Lateinamerika, der Hinterhof der USA.
So ticken die Russen natürlich als Großmacht auch. Völkerrechtlich hoch umstritten, machen Dinge, die man nicht tun sollte, machen unsere amerikanischen Freunde allerdings auch, wenn man fair ist. Und nicht nur unter Trump. Ja. EU-Mitgliedschaft, hochgefährlich. Im Moment ist das Thema NATO-Mitgliedschaft tot, weil die Amerikaner nicht mitspielen. Und jetzt kommt die EU-Mitgliedschaft ins Gespräch. Viele wissen nicht. Ich meine, dass man die Ukraine anbindet an Europa, ist richtig. Dass wir dem Land auch helfen, vor allen Dingen bei dem Wiederaufbau danach. Und dass wir ein Verhältnis da auch haben müssen. Aber die EU-Mitgliedschaft, Sie wissen das doch selber, hat den Artikel 42.7.
Zu Recht.
Beistandsverpflichtung.
Das ist genau die Sicherheitsgarantie.
Aber das ist genau der Punkt. Ja, aus ukrainischer Sicht.
Aus unserer Sicht.
Na, das Problem ist doch einfach, wenn wir die reinholen nach Europa. Wir holen den Krieg und den Konflikt mit Russland nach Europa. Wir haben immer bei der NATO-Erweiterung, ich war selber ja im Verteidigungsminister im Auswärtigen Amt, immer gesagt, wir holen uns niemals neue Partner rein, die unsere Sicherheit gefährden. Und genau das machen wir bei der
Ukraine schützt uns und gerade.
Die Ukraine schützt uns gerade.
Sie schützt den EU-Gipfel in Kopenhagen. Nein. Die Ukraine bildet Bundeswehrsoldaten aus. Es gibt Abkommen zwischen Pistorius und Umerov.
Sie wären ein super ukrainischer Verteidigungsminister. Und sind nicht
korrupt. Das ist eine böse Unterstellung.
Nein, Sie sehen alles nur unter der ukrainischen Säge. Ich will aus deutscher Sicht einen Krieg hier nicht haben in Deutschland, weil Deutschland im Zentrum ist. Wir sind Aufmarschgebiet der NATO, logistische Drehscheibe der NATO. Wenn es einen europäischen Krieg gibt, läuft er in unserem Land.
Sie überbewerten Deutschland und machen anderen Nachbarländern Angst.
Das ist die große Gefahr. Und wenn Sie weiter sagen, Deep Strikes und immer mehr und immer mehr, dann werden Sie russische Raketeneinschläge hier in unserem Land haben.
Sie machen unseren Bürgern Angst. Das findet alles nicht statt.
Herr Kiesewetter, Sie machen mir Angst mit Ihrem politischen Gerede, mit Ihrer Rhetorik, die einfach in einen Krieg treibt. Unbewusst. Sie wollen das nicht, das weiß ich.
Sie haben vor 4 Jahren die Ukraine schon aufgegeben. Heute konzidieren Sie, dass Sie die Ukraine unterstützen. Sie lagen in allen Ihren Einschätzungen falsch.
Ach, ich bin froh, dass Sie das heute sehen.
Nein, ich würde Ihnen nie Dummheit unterstellen.
Ich habe mit dem Mark Milley, amerikanischer Generalstabschef, Herbst 22 CNN-Interview, er hat gesagt, es wird keine militärische Lösung zugunsten der Ukraine geben. Die gibt es nicht.
Heute sieht die Ukraine ganz anders da. Militärisch ist sie erfolgreich. Sie haben all die Dinge anders vorausgesehen. Sie sind immer falsch gelegen.
Leute über mich schreiben,
heute ist die Ukraine, ohne die Detailkenntnis zu haben. Ich war ja mit Ihnen in Veranstaltungen. Die Ukraine ist auf dem Weg, mit technologischer Überlegenheit ihre Menschen zu schützen. Und das Schicksal der Menschen ist ihnen, lässt sie kalt.
Nein, das
Leben,
ist nicht wahr.
Das Leben der Ukrainer
in der EU ist wichtig. Ich will Ihnen mal eins sagen, Herr Kiesewetter, dieser Krieg läuft jetzt im 5. Jahr.
Schreien Sie doch nicht.
Und wir sind jetzt,
Sie sind ja richtig außer sich.
Hunderttausende Russen und junge Ukrainer ums Leben gekommen.
Millionen.
Alle diejenigen, die nicht das Geld hatten, sich ins Ausland abzusetzen, wie 300.000 wehrfähige Ukrainer
deswegen
nach Deutschland.
Die EU als Sicherheitsgarantie.
Fahnenflüchtige, hunderttausende junger Männer wollen sich dem Wehrdienst entziehen. Ich kann das verstehen, weil das eine Blutmühle ist, die keinen Sinn macht,
deswegen
weil wir keine politischen Ziele setzen.
Der Bologna-Prozess für junge ukrainische Menschen, dass sie eine Zukunft in sich. Ich bin oft an Universitäten in der Ukraine, ich bin oft an Schulen, auch an Berufsschulen. Die jungen Leute wollen nicht in diesem Einflussbereich leben. Sie wollen auch nicht im Einflussbereich einer Großmacht leben. Sie wollen ein selbstbestimmtes Land sein und wir helfen dabei. Und das muss unsere Aufgabe sein. Und nicht Deutschland sich selbst überhöhen als Zentrum, als zentrale Macht. Sprechen Sie mal mit den Litauern, mit den Polen.
Ja, da ging es ja um Logistik. So habe ich Sie verstanden.
Ich habe eine Frage. Die Zukunft in Freiheit für die Ukraine,
ganz kurz,
in Selbstbestimmung.
Herr Kiesewetter, Sie haben da total den Punkt. Den hat, glaube ich, aber jeder hier im Raum.
Ich hoffe.
Wenn man mit jungen Ukrainern spricht, das stimmt. Ich habe das auch viel gemacht. Die sagen ihnen genau das und die wollen das nicht. Es gibt keine ukrainische Familie, die irgendwie nicht eine üble Geschichte mit Russland hätte. Oder kaum eine. Und die wollen nicht unter russischer Knute leben. Mein Punkt ist nochmal ein anderer, Herr Fahrt. Und da hat Kiesewetter sozusagen den richtigen Punkt der Ukraine. Nach der
historischen Erfahrung von 2014, wenn man in der Ukraine mit Soldaten spricht, was sie ja auch tun, dann sagen die ja nicht, dass dieser Krieg 2022 begonnen hat, sondern die sind seit mindestens 2014 im Krieg. Und diese Leute werden niemals irgendetwas zustimmen, wenn es nicht eine Sicherheitsgarantie, welcher Art auch immer, gibt. Darauf werden die bestehen. Und das wiederum kann ich auch verstehen, weil die haben eine historische Erfahrung mit Russland, die katastrophal ist. Und wie könnte die aussehen? Das ist ja der entscheidende Punkt. Das heißt, wenn Kiesewetter sagt EU, dann wenigstens EU, dann ist ja das, was die Ukrainer als Mindestforderung haben werden. Das ist doch klar.
Das ist eine Mindestforderung,
ja.
Aber die auch ausreichend wäre.
Die auch ausreichend wäre, weil EU ja auch im Zweifel militärischer Beistand bedeutet.
Ja, ich sehe halt die
Was
Gefahr,
könnte die sein?
Wir sind ja voll in der Eskalation, nicht? Mit den Deep Strikes, was kommt und was sie ja auch permanent fordern. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die nach Europa mit rein, in den, ich muss sagen, holen wir uns diesen Krieg ins Haus, dann sind wir damit konfrontiert und dann sind wir auch verpflichtet, letztlich Kriegspartei zu werden. Da kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus, weil die Beistandsverpflichtung im EU-Vertrag ist bindender. Ich weiß nicht, juristisch gesehen bindender als im NATO-Vertrag.
Aber nochmal die Frage, die nicht ausweichen, sie weichen eh nicht aus. Sie sind ein Militär. Die Frage, wie könnte die Sicherheitsgarantie aussehen? Woher kommt die? Wer gibt die? Die Amerika ja nicht, weil...
Klar, das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, man kann am Ende nur in den Frieden reingehen, wenn man die russische Seite letztlich auch befriedigt und sagt, ja, ihr habt nichts zu befürchten, hier werden keine Truppen stationiert, hier werden keine Raketen stationiert. Wenn man verhandelt halt und es geht nicht anders, weil... Das ist im Grunde genommen eine politische Aufgabe. Das ist eigentlich eine Aufgabe von Ihnen auch, Herr Kiesewetter, sich darüber als Politiker Gedanken zu machen.
Mache ich mir sehr viel Gedanken.
Und nicht Konflikte anzuheizen als Politiker. Ich bin
ein
Militärexperte. Wir müssen gucken, wie wir aus dieser wahnsinnigen Eskalation rauskommen, die das Potenzial hat, in einen europäischen Krieg umzuschalten.
Wo ist denn da die Eskalation von europäischer Seite? Ich sehe da keine. Russland hat die Ukraine mit Krieg überzogen und wir haben der Ukraine über Jahre nicht erlaubt, auf russischem Boden, ich sage jetzt mal, die Bogenschützen oder die Bogenproduktion zu bekämpfen. Wir haben nur für teures Geld denen geholfen, dass sie die Pfeile aus dem Himmel nehmen. Und mittlerweile ist die Ukraine eben in der Lage, sich zu wehren. Warum soll Russland in der Ukraine wüten und die Ukraine sich nicht wehren? Das ist endlich gelungen. Und das macht ja auch Putin schwach. Und ohne das wäre er nie auf die Idee gekommen, seinen über 80-jährigen Freund da einzubinden. Und das ist doch für uns jetzt der Punkt, der Ukraine auch Kraft zu geben für die Zeit, für einen Waffenstillstand und dann für einen Rückzug Russlands.
Es kann ja,
und dann die Sicherheitsgarantie, ja. Die Sicherheitsgarantie EU. Ich glaube, das ist etwas, dem kann man nicht widersprechen. Die Europäische Union ist ja auch, schauen Sie mal, was gerade Russland mit Georgien macht. Ja? Georgien hat da keine Chancen. Moldau, äußerst schwer. Und wenn der Ukraine dies gelingt, dann wäre das, glaube ich, sehr befriedend und auch eine Chance. 17, Bundestagswahl, haben wir ins Wahlprogramm versucht reinzuschreiben, die Ukraine zu einem attraktiven Modell zu machen, auch wirtschaftlich ihr zu helfen. Das wurde damals von Altmaier und Merkel gestrichen, weil das eskalatorisch gegenüber Russland war. Es hat trotzdem Russland nicht vom Krieg abgehalten. Und deswegen sollten wir der Ukraine den Weg in die EU ermöglichen.
Die Frage ist ja, Herr Kiesewetter, da kommen wir jetzt sozusagen wieder an den Ausgangspunkt zurück. Ist Russland heute nicht, und die Frage geht jetzt an Frau Jackson, nicht in einer anderen Situation? Ein Land, das erkennbar riesige Schwierigkeiten mit der Wirtschaft im Inland hat, das kaum noch Wachstum hat, das hohe Inflationsraten hat, eine Wirtschaft, die auf Kriegswirtschaft umgestellt ist, die aber jetzt Arbeitslose produziert. Gleichzeitig gehen die Leute aus, weil sie an der Front entweder sterben oder so verletzt zurückkommen, dass sie nicht mehr für die Industrie zur Verfügung stehen mit ihrer Arbeitskraft. Das heißt, Russland ist offenkundig geschwächt und so deute ich auch diesen Satz, den er da nebenbei hat fallen lassen. Aber ist umgekehrt, und das wäre meine Frage mit Blick auf Sie als Drohnenexpertin. Man weiß, dass über 80% aller zerstörten Ziele mittlerweile in diesem Ukraine-Krieg über Drohnen passieren. Mhm. Ist das eine, wie soll man sagen, vielleicht können wir mal ein paar Bilder zeigen, eine Illusion, diese ukrainische Stärke, die wir da sehen, weil es sieht immer spektakulär aus, wenn man diese Drohnenangriffe so sieht, ja, wie zielgenau die da reingehen und so weiter. Oder ist das eine echte Überlegenheit, die sich da langsam andeutet. Können Sie das mal einschätzen, bitte?
Wenn ich vorher noch kurz zwei Kommentare zu Herrn Kiesewetter machen darf.
Aber bleib einmal ganz kurz bei den Drohnen, Frau Jackson, okay, weil das sonst vorbei ist. Was sehen wir da?
Da sehen wir Einschläge von Drohnen. Hier sehen wir zum Beispiel Aufklärungsdrohnen. Das sind erstmal Drohnen, bevor sie einschlagen. Und was sehen wir jetzt? Genau, da werden wir gleich die Detonation sehen. Genau, das Signal ist weg. Man muss dazu sagen, was wir gesehen haben, wie sich die Ukraine von 22 bis jetzt gemacht hat, kann man sagen, ist ein wahnsinnig schneller Fortschritt, ein wahnsinnig in der Quantität und der Qualität, was die technologische Kriegsführung anbelangt, ein wahnsinniger Fortschritt. Mhm. Russland hatte den Vorlauf, Ukraine hat nachgezogen. Hier sehen Sie auch wieder zum Beispiel eine dieser Drohnen noch nicht detoniert. Es ist aber nicht so, dass man sagen kann, nur weil die Ukraine jetzt zum Beispiel leistungsstarke Drohnen hat, Moskau,
die sie bis nach Moskau schicken.
Genau, bis nach Moskau am letzten Wochenende signalisieren kann, auch der russischen Bevölkerung, wir sind nicht das kleine Land, was ihr angreift. Wir haben unsere eigene Streitfähigkeit und wir haben es geschafft, euch bis ins Herz zu treffen. Auch letztes Jahr, was wir gesehen haben, Operation Spiderweb, wo es wirklich 4000 Kilometer in ukrainisches Deep Strike-Territorium gelangen ist. Durch ukrainische Drohnen.
Ich glaube, wir haben die Bilder sogar hier. Vielleicht können wir die einmal zeigen. Das war eine spektakuläre Aktion. Ja.
Ziemlich genau ein Jahr her.
Und deswegen auch so wichtig. Und deswegen sollten wir sie auch nochmal zeigen, weil die dann reinfliegen ohne Verbindung zum Operator, der irgendwo sitzt, sondern KI gesteuert.
Genau.
Also selber erkennen. Vielleicht beschreiben Sie das einmal, was das Ziel ist.
Wir haben gerade den Start gesehen aus diesen Containern raus und dann fliegt die Drohne erstmal los. Hier sehen wir jetzt, wie sie gleich auch dann einschlagen wird. Diese Drohnen können beides. Sie sind einerseits ferngesteuert, also remote gesteuert, können aber auch in gewisser Weise autonom dann
agieren,
ihr Ziel finden und vor allen Dingen auch ein Muster erkennen, was man hier auch gleich sehen wird bei diesen russischen Flugzeugen. Der Tu-22 und 95 wurde damals getroffen. Die können erkennen und dann zuschlagen. Das ist praktisch, kann man sich wirklich vorstellen, wie die werden gelauncht, also sie starten, fliegen und erkennen ihr Ziel autonom, automatisiert.
Und die können nicht nur ein Flugzeug erkennen, sondern natürlich auch Menschen.
Natürlich, also Drohnen, egal welcher Art, können Muster erkennen, sei es ein Objekt, sei es ein Gebäude, sei es ein Mensch, Kombattant, Nicht-Kombattant. Es kommt immer so ein bisschen auf die Drohne auch drauf an, und auf die Umgebung sozusagen. Mhm. Aber diese Drohnen können wirklich erkennen und nicht dann praktisch rückkoppeln und erstmal sozusagen das Go kommen müssen, sondern können, wenn sie voreingestellt sind, wirklich, sobald sie das Muster erkennen, zuschlagen.
Das heißt mit anderen Worten, du stoppst die dann auch nicht mehr, ne?
Man kann sie natürlich stoppen. Also das
jederzeit?
Ist natürlich, das ist natürlich bei den meisten Drohnen eingebaut.
Ach, okay.
Das ist sozusagen ein Modus. Aber es gibt auch natürlich Drohnen in gewissen Anwendungsgebieten, wo das natürlich dann ausgeführt
wird. Es ist total interessant, mit Ihnen mal kurz diesen Einschub hier zu machen, weil die Entwicklung so dramatisch verläuft, was diese Drohnen angeht. Ich weiß noch, zu Zeiten von Obama, da ging es ja los so mit diesem Drohnenkrieg, Afghanistan, Irak auch und so weiter. Sie sagen, das war die Zeit, da war ein Baum fälschlicherweise dann plötzlich ein Mensch und so weiter. Da wurden Bäume angegriffen oder irgendwelche Steine waren dann vermeintliche Häuser und so weiter. Das heißt, das war ein sehr primitives System, das noch nicht wirklich autonom funktioniert hat. Wo sind wir da heute? Wenn Sie sagen, die Amerikaner gewinnen gerade im Iran unglaublich wertvolle Daten.
Das sind natürlich Quantensprünge. Also da kann man eigentlich schon innerhalb von Monaten sagen, wir haben wieder veraltete Systeme. Wenn wir hier zum Beispiel die Bilder von vor einem Jahr sehen, sind wir da schon wirklich meilenweit entfernt. Da würde ich aber unterscheiden zwischen der Drohne an sich und den Möglichkeiten, wie eine Drohne agieren kann, was eine Drohne kann. Und das, was Sie jetzt auch ansprachen im Iran, oder wo Sie auch zitiert haben, das sind ja nochmal andere Systeme. Da geht es auch um Erkennung, da geht es um Zielauswahl schon im Vorhinein. Da geht es nicht nur
das
um
das. Das ist dieses Maven, ne? Diese Software.
Zum Beispiel, genau.
Können Sie das einmal beschreiben, was das ist?
Also Maven Smart Systems ist eine Software-Plattform sozusagen. Ist eigentlich ein Produkt aus dem amerikanischen Militär, von der Army. Da sehen wir auch gerade die Bilder. Was eingeführt wurde oder entwickelt werden sollte, um praktisch Marktführer sozusagen zu werden für die Amerikaner gegenüber China, was die Analyse von zum Beispiel Satellitenbildern anbelangt. Und dementsprechend wurde es weitergeführt. Damals war zum Beispiel auch noch Google beteiligt, Amazon Web Services, ganz viele dieser großen Microsoft, ganz viele dieser großen Tech-Player und auch natürlich Palantir. und wurde dann immer mehr sozusagen weiterentwickelt im Sinne der letzten Jahre, neun Jahre mittlerweile eigentlich schon, hin vom, ja, vom reinen Hilfstool sozusagen für schnelle Bilderkennung und Analyse zu einem wirklich komplexen Softwareprodukt, was mit KI bestückt, die ganze Killchain, so nennt man das sozusagen, von der
Killchain, die Tötungskette.
Genau, die Tötungskette, das klingt ein bisschen martialisch sozusagen, wenn man es gerade ins Deutsche übersetzt, aber das
ja, ja, aber lass uns das ruhig machen, weil da genau darum geht's.
Genau, nennt Leute man umzubringen. Praktisch wirklich die Zielauswahl, die Analyse bis zum Launch, also bis wirklich zur Freigabe eines Strikes, eines Angriffs auf ein Objekt, auf ein Menschenleben im schlimmsten Fall. Das alles kann Maven Smart System verkürzen und in der Geschwindigkeit verkürzen und in der Anzahl erhöhen. Das heißt, wir können schneller und vor allen Dingen in größerer Zahl mittlerweile.
Das heißt, das, was wir da jetzt gesehen haben, auch im Nahen Osten, bis zu 2000 Angriffe innerhalb kürzester
Zeit. Das ist das, was auch vor allen Dingen Palantir und aber auch die US-Streitkräfte kundtun. Das sind 2000 oder 1000 vor allen Dingen in einer Stunde, 1000 Ziele von damals zum Beispiel 100 Zielen. Also da haben sie eine Potenz hoch 10.
Weil die Software blitzschnell berechnet, was da passiert.
Genau, sie ist schneller, aber muss ich das auch so vorstellen, das ist wirklich ein allumfassendes Software-Tool. Da haben sie nicht mehr 5 Bildschirme, wo sie dann praktisch davor sitzen müssen und anschauen müssen, vergleichen müssen, analysieren müssen oder auch vor allen Dingen aktualisieren müssen, weil gerade bei der Zielauswahl kann sich natürlich die Lage sehr, sehr schnell ändern. Das alles macht eben dieses System für Sie sozusagen in ganz kurzer Zeit.
Also jetzt ein Beispiel, so habe ich das verstanden, weil Sie sagen, die Lage kann sich ganz schnell ändern. Das klingt so ein bisschen abstrakt.
Ja.
Angenommen, da ist dieser eine Militärkonvoi unterwegs und den willst du treffen. Den hast du sozusagen, den hat die KI oder die Software identifiziert und sagt, auf den gehen wir jetzt drauf. Dann nähert der sich plötzlich, keine Ahnung, einem Stadtteil mit sehr vielen Menschen.
Genau.
Was passiert dann?
In dem Fall muss natürlich abgebrochen werden, weil sonst kommen wir natürlich in die Gefahr.
Und das macht die dann auch?
Die zeigt das an. Die Software selber ist nicht dafür gedacht oder im Moment noch nicht autorisiert, dass sie selber auch diese Schläge ausführt. Die muss immer noch ein Mensch freigeben. Das ist praktisch die Verantwortung immer noch bei dem Menschen, der praktisch sozusagen auf das grüne Kästchen mit dem Mausklick geht und sagen, ja, ich gebe frei, geht. Aber die Software kann unterstützen und das sofort melden. Was vielleicht, wie gesagt, bei einer händischen, bei einer manuellen, klassischen, analogen Zielerfassung nicht so schnell reagiert hätte werden können. Und dann im schlimmsten Fall käme es eben auch dann zu Casualties, also zu der Tötung von Zivilisten.
Okay. Das heißt, wenn dann sowas passiert wie erster Tag, glaube ich, war es.
Die Mädchenschule.
Katastrophal.
Ja.
Das ist Software, das ist KI?
Das ist KI unterstützt sicherlich. Ob das die KI war, die den Fehler gemacht hat oder doch am Ende der Mensch, kann man so noch nicht sagen. Da laufen auch Untersuchungen.
Und wurde zweimal angegriffen.
Ne? Militär. Klassischerweise muss man bei diesem Hype von KI auch immer dazu sagen, sie ist nicht unfehlbar. Also KI kann weder uns den Krieg so clean machen, dass wir keine Fehler mehr machen, dass wir nicht auch Völkerrechtsverletzungen begehen. Und KI ist immer im Moment nur ein Hilfsmittel, ein Tool. Okay. Der Mensch muss am Ende immer noch die Verantwortung treffen.
Es ist ehrlich gesagt gruselig, wo das alles hingeht. Es ist ja eine Frage der Zeit, bis das dann die Software
ist eine Frage
ganz
der
eigenständig
Zeit.
Macht. Man kann so Befehlsketten verschleiern, kann es auch keinen mehr wirklich verantwortlich machen. Wer war es eigentlich? Ja. Keine Ahnung. Die Hände zum Himmel, übel. Ich würde gerne die letzten Minuten nutzen, Herr Vater, um gerade Sie beide auch nochmal zu fragen, weil ich glaube, da die Einschätzung auch eine ganz gegensätzliche ist. Wie schauen Sie auf die Art und Weise, wie gerade aufgerüstet wird, die Milliarden- und Billionensummen, die wir in die Hand nehmen, um einfach Waffen zu kaufen? Ich kenne viele Menschen, die auch da so ein Störgefühl haben und sagen, es ist doch nicht unser Ernst, dass wir jetzt in einer Situation, in der wir unser Land auf Vordermann bringen müssten, in der wir bei der Bildung mittlerweile hinter der Slowakei und Rumänien sind, weil wir unsere Schulen nicht reformiert kriegen, vernünftig. Und wir kaufen Waffen, als gäbe es keinen Morgen. Wie schauen Sie da drauf?
Also die Bundeswehr ist natürlich seit dem Ende des Kalten Krieges regelrecht kaputt gespart worden. Und das waren politische Entscheidungen, unterschiedlich begründet. Und die Bundeswehr hat darunter gelitten. Und man muss sicherlich Geld frei machen, damit diese Armee wieder einsatzbereit wird. Also, und das ist sie im Moment noch
aber
nicht.
Aber in der Dimension, das ist das, was mich interessiert.
Ja, die Dimension ist gewaltig, aber es ist halt auch so, wir haben ja Hauptwaffensysteme an die Ukraine aus den Beständen der Bundeswehr abgegeben. Wir hatten ja damals diese Panzerdiskussion. Ich glaube, Sie waren auch einer, der gesagt hat, das ist ein Gamechanger.
18, nein, das habe ich nicht gesagt. Wir haben nur 18 abgegeben.
Auf jeden Fall, es waren insgesamt aber schon mehrere hundert, auch Schützenpanzer, Panzerhaubitzen. Wir haben geglaubt, wenn der Leopard da auftaucht, dann ändert das den Kriegscharakter. Aber es war anders. Das ist nämlich das, was Sie hier richtig gesagt haben. Diese Drohnenkriegführung hat den Krieg komplett verändert. Und wir müssen da richtig ran, aber dieses Geld ist das eine. Man muss auch in die Strukturen gehen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Panzerbrigade in Litauen. Mhm. Die wollen wir 27 einsatzbereit haben. Man redet immer 5.000 Mann, großer Beitrag. Die sind weit davon entfernt, von diesen 5.000 Mann. Und dann ist es eine Panzerbrigade. Gerade von dem Hintergrund dessen, was Sie geschildert haben, muss sie nicht mindestens eine Kampfdrohnenkomponente haben? Oder müsste es nicht eine Kampfdrohnenbrigade sein von vornherein, weil sich die Qualität des Krieges verändert hat? Und solche Fragen. Und der Bundeskanzler war kürzlich in Munster zusammen mit Lars Klingbeil, das war ja sein Wahlkreis. Ich kenne Munster gut, weil ich da jahrelang stationiert war. Und das ist das Schaufenster des Heeres. Da wird Heerestechnik gezeigt. Und klar, Drohnen wurden gezeigt, Cyber auch und so weiter. Aber dominant waren wieder die gepanzerten Fahrzeuge, weil die sehr toll aussehen. Und ich habe dabei gedacht, das ist so ähnlich wie vor dem Ersten Weltkrieg mit diesen Kaisermanövern, mit der Kavallerie, mit den bunten Uniformen und alle fühlten sich toll und stark und so weiter. Und der Krieg war ganz anders, der dann kam. Und ich glaube, wir müssen da einfach auch umdenken, weil das Kriegsbild hat sich fundamental geändert.
Das heißt, mehr in Drohnen investieren, mehr in neue Technologien.
Wir haben in München zum Beispiel sehr viel in der Start-up-Szene, läuft unwahrscheinlich viel innovativ. Ich halte das für besser als jetzt wirklich nur in diese.
Und das wird es auch günstiger machen, meinen Sie?
Natürlich. Ich meine, so ein
Kampfpanzer. Das ist das, was mich interessiert. Wissen Sie,
so ein Kampfpanzer Leopard 2, der kostet
Steuerzahlergeld, das jüngere Generationen irgendwann ausbauen müssen.
So ein Kampfpanzer Leopard 2, er ist der beste Kampfpanzer der Welt. Aber die Frage ist, ob er noch adäquat ist für die Kriege, die kommen. Der kostet fast 30 Millionen. Und die können Sie mit einem Drohnen-Top-Attack, Sie kennen sich ja besser aus, für ein paar tausend Euro knacken. Und wir haben im Moment doch in der Ukraine ein Gefechtsfeld, gläsernes Gefechtsfeld, voll kontrolliert, wo es keine beweglichen Operationen mehr gibt. Deswegen stagniert das doch alles, auf beiden Seiten natürlich.
Ja. Jemand sagte dieser Tage hier, die ganze Front ist so ein Graubereich geworden. Ja. Du weißt gar nicht mehr, wo sie beginnt, wo sie endet.
50 Kilometer.
Genau.
Also was wir gerade als...
Haben Sie, Herr Kiesewetter, wir sind gleich am Ende, aber noch ganz kurz die Frage. Haben Sie nie ein Unbehagen angesichts der gigantischen Summen, die wir in die Hand nehmen, um jetzt aufzurüsten?
Ich habe ein absolutes Unbehagen. Wissen Sie warum? Wir geben ungeheuer viel Geld für alte Bilder aus. Wir geben ungeheuer viel Geld für alte Systeme aus. Die Rüstungsindustrie in Deutschland sagt, ich löse euch die Probleme. Und das bedeutet, dass wir mehr vom Alten machen. Wir stecken sehr viel Geld in Panzertechnik, in Artillerie. Wir stecken sehr wenig Geld in Abwehr, Flugabwehr, aber auch in Drohnenabwehr. Und wir stecken sehr wenig Geld da rein, von der Ukraine zu lernen. Masse macht es, moderne Systeme, Preisverhältnisse. Und wir sehen das jetzt beispielhaft Iran. Der Iran kurft die Amerikaner aus durch Billiginstrumente. Und die Golfstaaten sehen, dass ihnen die Amerikaner ungeheuer teure Mittel verkauft haben. Mhm. Jetzt versuchen sie, dass die Ukrainer ihnen helfen. Das machen die auch. Und meine Sorge ist, dass wir große Mengen für das Alte ausgeben. Und dann kommt noch etwas dazu. Bis 2029, sagt Pistorius, wollen wir kriegstüchtig sein. Bis 2032 wollen wir bis zu 5% ausgeben. Aber die Bundeswehr soll erst 2039 richtig aufgestellt sein. Ich verstehe das nicht. Entscheidend wäre, wenn wir sagen, bis 29 kriegstüchtig, dass wir die Streitkräfte umstellen, dass die Rüstungsindustrie ganz andere Auflagen bekommt. Aber dass wir auch in der Beschaffung es ändern. In der Beschaffung, wenn Sie Drohnen beschaffen heute in der Bundeswehr, dauert das anderthalb Jahre, bis sie zertifiziert ist. Und haben Sie dann eine Idee, in der Ukraine entwickelt sich, das hat man es unlängst wieder angeguckt, alle 2-3 Wochen was Neues, dann dauert der Prozess bei uns wieder anderthalb Jahre. Wir überbürokratisieren das und die Rüstungsindustrie verdient am alten Kriegsbild. Und unsere Bevölkerung hat den Anspruch, dass die Streitkräfte sich auf die neuen Bedrohungen einstellen. Und das müssen wir politisch diskutieren, das machen wir zu wenig.
Genau, und mit der Bitte
Entschuldigung, wirklich ganz kurze Antwort. Sie beide, weil Sie da auch, da sind Sie zusammen, aber es haben sich gerade große Gegensätze aufgetan. Mental, im Kopf. Sind die Deutschen im Zweifel bereit, das zu tun? Sie sagen, Putin greift sich das mental schwächste Land und das sind wir.
Ich glaube, dass wir ein Riesenumdenken in der Bevölkerung haben, aber noch nicht im politischen Berlin. Das politische Berlin ist nicht so weit wie die Bevölkerung.
Ja. Wie sehen Sie das, Herr Fahnd?
Ich muss mal sagen, Herr Kiesewetter, die letzte Diagnose von Ihnen teile ich 100 zu 100%. Und da bin ich ganz nah bei Ihnen. Und worüber wir nicht gesprochen haben, ist, dass Deutschland als Aufmarschgebiet, logistische Drehscheibe, massiv von einem möglichen europäischen Krieg betroffen ist. Und das macht mir große Sorgen. Ich will ja keine Angst machen, aber wir müssen auf jeden Fall, Krieg in Deutschland ist keine rationale Option. Den können wir nicht gewinnen, den können wir nicht führen. Kriege müssen auf Distanz gehalten haben oder noch besser politisch verhindert werden. Und dazu gehört Dialog, Interessenausgleich.
Und Wehrhaftigkeit.
Okay. Und also, Wehrhaftigkeit, absolut.
So, haben wir noch einen Konsens
gutes,
erzielt.
Gut, ja. Ich wollte gerade sagen, gutes Schlusswort. Danke Ihnen ganz herzlich. Ich hätte Ihnen gerne noch sehr viel länger zugehört, aber wir setzen das fort bei nächster Gelegenheit. Die Debatte ist noch lange nicht zu Ende. Danke Ihnen auch ganz herzlich, Frau Jackson. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.